Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Wieder einmal ist es soweit. Alle zwei Saisons fährt die Formel E im Fürstentum Monaco und so auch in diesem Jahr. Wir schauen voraus auf das, was die Fahrer beim ersten Rennen auf einer Version der vollständigen Formel-1-Strecke erwartet, wer die Favoriten sind und beantworten, wann Sat.1 das Rennen zeigt. Denn um das und mehr geht's in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Und mit dabei am anderen Ende der Funkleitung. Nee, Funk weiß ich gar nicht. Der Internetleitung ist Tobi Würz. Hallo.
Hallöchen.
Wie geht's dir, mein Lieber?
Gut, gut. Das war ja mal ein entspannendes Wochenende ohne Formel-E-Rennen, die gecovert werden mussten. Daher konnte man sich ein wenig erholen. Aber die Erholung währt nicht lange, denn ja, nur noch 5 Tage sind's.
Nur noch 5 Tage sind's. Und dann ist mal kein Doubleheader. Das freut mich ja fast am allermeisten. So schön das auch ist, so viele, also ich bin ja Fan von möglichst vielen Autorennen, aber so aus meiner Perspektive, jemand, der dann das Wochenende begleiten muss, in Text und Ton, das ist dann doch ganz schön anstrengend, so ein Doubleheader. Das erwartet uns in Monaco allerdings nicht. Wir erfahren heute alles, was es zu wissen gilt, vor dem E-Prix. Wie immer, aber in jeder E-Pod-Episode kommt ganz am Anfang der Überblick auf das, was in den letzten Tagen in der Formel E alles so passiert ist.
Weniger Starter. Da bislang kein neues Team gefunden wurde, werden kommende Saison nach dem Audi-Ausstieg wohl nur noch 11 Teams in der Formel E am Start sein.
Mehr Doubleheader. Die Formel E hat den finalen Rennkalender für 2021 bekannt gegeben.
Länger mit den Chinesen. NIO 333 bleibt der Serie als Hersteller bis zum Jahr 2026 erhalten.
Und wieder nach Kanada. Vancouver bewirbt sich um einen E-Prix im Jahr 2022. Wir kommen selbstverständlich gleich zu allem, was zu Monaco so zu wissen ist, müssen aber vorher unbedingt nochmal die Nachrichten der letzten 14 Tage, sagen wir mal, zusammenkehren, denn das hat gar nicht alles reingepasst in die Rückschaufolge auf Valencia, da gab es ja eine ganze Menge zu diskutieren und dabei, Tobi, ist komplett untergegangen, dass wir einen neuen Hersteller an Bord haben für die dritte Formel E Fahrzeuggeneration. Wer ist denn das?
Ja, neu nicht so wirklich. Wir haben einen alten Hersteller, der auch in der Ära bleiben wird. Nämlich ist das NIO-Team, beziehungsweise offiziell ja 333 Racing oder 333 Racing, die das Team ja 2019 übernommen haben. NIO, der das chinesische Elektroauto-Startup, war ja ursprünglich mal im Besitz des Teams, hat es aber, als die Firma 2019 in wirtschaftliche Schwierigkeiten kam, verkauft und ist seitdem nur noch Titelsponsor, schreiben also quasi nur noch ihren Namen drauf. Und ja, die neue Firma, Shanghai Lisheng Racing steht dahinter, hat jetzt bekannt gegeben, auch bis 2026 der Formel E erhalten bleiben zu wollen. Dazu wurde eine langfristige Zusammenarbeit mit Integral Powertrain in Großbritannien und Gusto Engineering in China bekannt gegeben. Integral Powertrain ist dem einen oder anderen sicherlich nicht unbekannt. Das ist unter anderem das Unternehmen, das gemeinsam mit Nissan diesen Doppelmotor entworfen hat, der dann allerdings im Anschluss verboten wurde. Und das ist doch schon mal ein gutes Signal für die Formel E und auch für das NIO-Team beziehungsweise 333 Racing, die sich ja definitiv deutlich nach vorne gearbeitet haben im Lauf der letzten 1,5 Jahre, sage ich mal.
Ja, das stimmt. Das war tatsächlich ein kompletter Reset, als das Team dann neu übernommen wurde. Und man hat auch wirklich in den Leistungen auf der Strecke gemerkt, dass das einen großen Umbruch bedeutet hat intern für das gesamte Rennteam. Denn die Ergebnisse aus der Vorsaison waren jetzt wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Kein einzigen Zähler gesammelt. Dazu noch katastrophale Leistungen von einzelnen Fahrern. Es war wirklich kein gutes Jahr für NIO 2020. 2021 läuft's hingegen ganz schön gut, würde ich mal sagen. Wie siehst du das, Tobi? Die haben sich auf jeden Fall nach vorne verbessert, oder?
Ganz klar. Auch wenn, ich sag mal, die Gesamtwertung das aktuell noch nicht hergibt, ja, da ist man weiterhin auf dem letzten Platz, auf dem 12. Platz und hat weniger als die Hälfte der Punkte des 11-Platzierten gesammelt. Aber diese Saison, muss man natürlich sagen, hängt auch vieles mit Glück oder Pech zusammen. Und Oliver Turvey und Tom Longquist, die als Fahrer-Duo einen ganz guten Job machen, würde ich sagen, sind auf jeden Fall nicht abgeschlagen am Ende des Feldes, sondern sind tatsächlich aus eigener Kraft in der Lage, sogar teilweise bis in die Superpole zu fahren, ja, oder zumindest im Rennen um Top-10-Ergebnisse zu kämpfen.
Also hoffen wir mal, dass dieser Aufwärtstrend für NIO sich fortsetzen kann, auch in den nächsten Jahren. Das Commitment zur dritten Fahrzeuggeneration der Formel E ist jedenfalls schon mal ein erstes gutes Anzeichen dafür. Daumen hoch! Und dann, und das war jetzt wirklich nur ein Randthema in den letzten zwei Episoden, hat die Formel E endlich einen neuen Rennkalender bekommen. Der Finale für den restlichen Verlauf dieser Saison, vorgestellt kurz nachdem unsere Vorschau-Episode auf Valencia online gegangen ist, ist mal wieder typisch für unseren E-Pod. Die großen Nachrichten passieren meistens, nachdem wir die Aufzeichnung beendet haben oder mittendrin. Jetzt haben wir jedenfalls endlich den Kalender bekommen für die restliche Saison 2021. Wenig überraschend fallen da Marrakesch und Santiago raus. Das hat sich ja auch schon so ein bisschen abgezeichnet, dass einerseits wegen Einreisebeschränkungen und andererseits wahrscheinlich auch wegen Einreisebeschränkungen das momentan nicht wirklich sinnvoll ist, in Marokko oder Chile ein Rennen auszutragen. Stattdessen haben wir einige andere Austragungsorte. Die gesamte restliche Saison, jetzt mal abgesehen von Monaco am nächsten Wochenende, besteht ausschließlich aus Doubleheadern und der nächste Doubleheader, Tobi, der findet schon in einem Ort statt, der war bisher noch nicht im Formel-E-Kalender drin.
Genau, und zwar geht's wieder nach Mexiko, allerdings nicht nach Mexiko-Stadt. Die Rennstrecke da ist ja aktuell, ich bin mir immer noch nicht sicher, ist hier jetzt ein Krankenhaus oder ist es ein Impfzentrum? Ich glaube, es war ein Impfzentrum, oder?
Ich glaube, es ist ein Krankenhaus, aber da scheiden sich auch die Geister drüber.
Na gut. Auf jeden Fall, die Gebäude an der Rennstrecke in Mexiko-Stadt werden aktuell anderweitig verwendet, sodass es nicht möglich ist, da ein Rennen auszutragen. Aber da Mexiko ein relativ wichtiger Markt für die Verantwortlichen der Formel E ist, hat man sich stattdessen dazu entschlossen, das Rennen in Puebla auszutragen. Das hatten wir auch bereits im E-Pod schon mal, ich kann mich erinnern, im Quiz war es schon mal ein Thema. Ja, das ist eine Rennstrecke, die ist noch gar nicht so alt. Da ist allerdings die WTCC, also die Welttourenwagenmeisterschaft, vor einigen Jahren schon mal gefahren. Und das ist eine Strecke, die eigentlich ein Oval ist und auch aus einem Infield besteht. Da gibt es diverse mögliche Konstellationen, wie da gefahren werden kann. Da ist natürlich noch nichts drüber kommuniziert worden, wie der Kurs dann tatsächlich aussehen wird. Aber du hast es auch schon gesagt, Puebla, Mexiko steht am 19. und 20. Juni im Rennkalender als Doubleheader.
Ist das eine richtige Wahl? Also das ist ja wieder mal eine permanente Rennstrecke. Das ist Mexiko-Stadt, das Autodromo Hermanos Rodríguez natürlich auch. Aber eigentlich will die Formel E ja, wenn möglich, eher in Innenstädte gehen. Und schon in Valencia war so ein bisschen Zähneknirschen aus dem Fahrerlager zu hören. So laut, ich hab's bis hierher nach Deutschland gehört, dass es keine Straßenstrecke ist, sondern wirklich ein permanenter Kurs. Und in Puebla wird das ganz genauso sein. Hätte die Formel E nicht vielleicht besser gesagt, wir fahren gar nicht mehr nach Mittelamerika und machen einfach unseren Rennkalender weiter ohne halt einen Mexiko-Lauf? Oder ist es besser, dass sie jetzt immerhin ein Rennen haben, das dann halt mal auf einer permanenten Strecke ausgetragen werden soll?
Ja, da scheiden sich so ein bisschen die Geister dran an dieser Diskussion. Natürlich ist es so, dass man die Saison rumkriegen möchte und man möchte auch nicht so eine Situation wie im letzten Jahr haben, wo man tatsächlich innerhalb von 9 Tagen 6 Rennen in Berlin fährt.
Oh Gott, bloß nicht und wieder.
Ja, genau. Das wäre in der Tat die Alternative gewesen und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann sehe ich dann doch lieber ein Rennen auch in Puebla. Wer weiß, wie das aussehen wird. Da gibt's ja, wie ich schon ansprach, diverse Möglichkeiten für die Streckenführung. Vielleicht gelingt es da tatsächlich auch einen Kurs hinzubekommen, der etwas mehr Formel-E-like ist. Da muss man ja sagen, hat die Formel E auch einen relativ guten Job gemacht in Valencia mit den Anpassungen, die im Vergleich zu dem Kurs gemacht wurden, der bei den Vorsaisontests benutzt wurde. Ja, das war doch definitiv schon mal deutlich mehr Formel E-like. Und eventuell ist sowas in Puebla ja auch möglich.
Ich hoffe ja trotzdem ein bisschen. Puebla wurde übrigens mal genutzt von der NASCAR Mexiko-Serie. Ich hoffe trotzdem, dass so ein bisschen von den Steilkurven noch übrig bleibt im Formel E-Layout, die damals halt von der NASCAR genutzt wurden. Ich fände das enorm super, einfach zuzuhören, wie sich alle darüber beschweren, wie die Reifen kreischen. Der rechte Vorderreifen, das geht halt nach links, ne? Ist halt oval, wie es in der NASCAR-Serie oftmals so ist. Das stelle ich mir großartig vor, wie die Fahrer sich beschweren darüber, dass der rechte Vorderreifen so schnell abbaut. Aber das ist ein Thema für eine andere Episode. Erstmal führ uns doch mal bitte durch die nächsten paar Rennen. Wo geht's denn nach Puebla weiter, Tobi?
Ja, wir bleiben in Nord- und Mittelamerika und zwar geht's wieder nach New York City. Da soll der aktuellen Planung zufolge wieder der Hafenkurs, sag ich mal, in Brooklyn das Ziel sein, wo man im Hintergrund schön die Skyline von Manhattan sieht. Da reden wir jetzt am Wochenende, 10. 11. Juli ist das Datum. Nur zwei Wochen später soll es dann in London erneut zwei Rennen geben. Da ist aktuell noch nicht kommuniziert, wo das stattfinden soll, aber von dem, was man hört, soll tatsächlich der Kurs im Excel-Zentrum, im Excel-Messezentrum kommen, der ja zum Teil überdacht war, weil er durch eine von den Messehallen durchführt. Wie gesagt, da denke ich, wird die Formel E aber im Laufe der kommenden Wochen mit den entsprechenden Informationen dann auch rauskommen. Ja, und dann zu guter Letzt ein Doubleheader in Berlin, 14. 15. August. Nicht mein Wunschwochenende, wenn ich jetzt auf das mal so sagen darf, aber man muss halt das nehmen, was so kommt. Und ja, Mitte August zwei Rennen in Berlin. Ich hoffe, und danach sieht's im Moment ein bisschen aus, vielleicht sogar vor Zuschauern, aber ich hoffe auch auf jeden Fall mit eFormel.de-Redakteuren vor Ort.
Ich hoffe es natürlich sehr. Falls es Nachrichten gibt zum Stand, ob Zuschauer zugelassen werden oder nicht, dann erfahrt ihr das selbstverständlich auf eFormel.de. Vorerst lass uns mal abwarten, was passiert in den nächsten Wochen. Erstmal geht's jetzt nach Monaco. Und das führt mich doch direkt zum großen Vorschaublock, Tobi. Ist das nicht eine tolle Überleitung gewesen? Oh, einfach
Wahnsinn.
Einfach gut. Wir fahren im Fürstentum. Und zwar alle zwei Jahre in der Formel E. Das ist ja so der übliche Turnus. Eigentlich immer im Wechsel mit dem historischen Grand Prix. Corona-bedingt wurde der im letzten Jahr abgesagt, in diesem Jahr nachgeholt. Und jetzt ist Monaco wirklich ständig voll mit Autorennen. Erster historische Grand Prix vor zwei Wochen, jetzt am nächsten Wochenende der Formel-E-Lauf und nochmal zwei Wochen danach kommt dann die Formel 1 ins Fürstentum. Und das ist ganz besonders in diesem Jahr für die Formel E. Erstmals nutzt die Elektrorennserie eine neue, längere und man möchte fast sagen vollständige Streckenführung in Monaco. Nicht mehr der kleine Mickey-Maus-Kurs, sondern eine Variante der gesamten Grand Prix-Strecke. Was hat sich denn so geändert, wenn wir uns die Streckenkarte anschauen, Tobi?
Ja, bislang war es ja so, dass die erste Kurve, Sordevaux heißt sie, relativ eng war. Da wurde ja schon fast im 180 Grad Winkel wurde abgebogen und dann ging es ein bisschen nach links. Diejenigen von euch, die sich auch schon mal ältere Formel E-Rennen angucken, sollten auf das Rennen aus dem Jahr 2015 war's, das allererste Mal ja einen Blick werfen, um zu sehen, was in so einer engen Kurve passieren kann. Daniel Abt kann davon ein Lied singen. Der ist nämlich tatsächlich über Bruno Senna drüber geflogen, nachdem die beiden in dem doch sehr, sehr schmalen Stück kollidiert sind. Das ist jetzt anders. Die Formel E wird dann den Berg hochfahren in Richtung Casino, so wie das auch die Formel 1 tut. Was allerdings anders sein wird, ist, dass die Streckenführung in Kurve 1 etwas anders sein wird. Diejenigen, die Bilder von der Formel 1 im Kopf haben, die werden sicherlich wissen, dass auf der Innenseite von Kurve 1 die Ausfahrt aus der Boxengasse platziert ist. Das ist bei der Formel E anders. Da wird die Kurve im Vergleich zur Formel 1 mehr geschnitten und da wird dadurch wahrscheinlich sogar ein bisschen schneller sein als die Formel 1 Streckenführung an der Stelle.
Das Ganze in Anlehnung an das Original-Layout von 1929, damals, als der erste Grand Prix von Monaco stattgefunden hat. Tobi Wirtz erinnert sich noch, als wäre es gestern gewesen. Er saß auf dem Arm seiner Mutter auf der Tribüne. Und
genau, als, und ich habe gesehen, wie Bugatti gewonnen hat.
Ganz genau, ganz genau. Ich frage mich beim Stichwort Boxengassenausfahrt, ob das nicht gefährlich wird. Also jetzt, wo die Formel E da die Formel 1 Boxenausfahrt kreuzt, heißt für mich, die Formel E fährt früher aus der Boxengasse raus, so wie das vor 20 Jahren in der Formel 1 der Fall war. Und damals hat man gesagt, ist zu gefährlich, wir verlängern das Ding. Warum macht die Formel E jetzt das?
Ich denke, dafür gibt es zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass im Normalfall im Rennen ja nicht durch die Boxengasse gefahren wird bei der Formel E. Ja, höchstens mal, wenn es eine Durchfahrtsstrafe gibt oder wenn ein Fahrer zu einer Reparatur an die Boxen muss. Das allerdings im Vergleich zur Formel 1, wo teilweise 2 oder 3 Boxenstops pro Fahrzeug im Rennen vorgenommen werden, dann doch mal eine ganz andere Größenordnung ist. Und zum anderen ist es natürlich so, die Formel E-Autos sind auf der Startzielgeraden deutlich langsamer als die Formel 1. Ja, da darf man sich nichts vormachen. Im Renntrim mit 200 kW werden sie an den Stellen vielleicht 170, 180 drauf haben. Die Formel 1 liegt da bei knapp 250 an der Stelle, wo die Boxengassenausfahrt sein wird. Das ist natürlich auch ein massiver Unterschied.
Klar. Die Formel E, die passt dann allerdings auch noch die Hafenschikane an. Die fährt also den gesamten Grand Prix-Kurs dann ab nach Saint-Evaud hoch zum Casino, Tobi hat's gerade gesagt, durch die Grand Hotel-Haarnadel, vorbei am Hafen, durch den Tunnel durch und in die Hafenschikane. Da soll die Ausfahrt ein kleines bisschen enger gestaltet werden. Wie genau das aussieht, das ist schwer zu sagen, anhand von einer Karte, auf die man schauen kann. Das werden wir dann allerdings spätestens am Samstag in den TV-Bildern sehen, wie eng dann diese Hafenschikane tatsächlich sein wird. Die Formel-E-Autos sind halt einfach auch dafür ausgelegt, besonders gut durch enge Kurven sich durchzuwenden. Und danach geht's auf die bekannte Strecke, sowohl aus der Formel 1 als auch aus der Formel E, über Tabak und die Schwimmbadschikane zurück durch Raskas und Antininok und dann zurück auf die Start- und Zielgerade. Eine Strecke, die trieft nur so von Tradition und von Prestige im Motorsport. Ich glaube, das hat ja in der Formel E auch einen Faktor. Natürlich, es ist kein Grand Prix-Sieg, aber trotzdem will jeder in der Formel E in Monaco gewinnen, oder Tobi?
Gehe ich von aus. Auf der anderen Seite, ich glaube, jeder in der Formel E will jedes Rennen gewinnen.
Ja.
So ist das jetzt ja auch nicht.
Aber die Sache ist doch, du gewinnst das Rennen und darfst dich dann für 2 Jahre lang Sieger in Monaco nennen. Das ist doch einfach großartig. Und jetzt sogar auf der großen Strecke. Da hat es ja eine Menge hin und her gegeben in den Monaten, bevor diese Entscheidung gefallen ist. Und jetzt gibt's endlich die Entscheidung. Ist es die richtige, auf die Formel-1-Strecke zu gehen?
Ich sag mal so, es ist auf jeden Fall die richtige, nicht länger die Kurzanbindung zu nutzen. Ja, das war ja tatsächlich ein Mickey-Maus-Kurs. Ich glaube, das also 2019, als man da zum letzten Mal gefahren ist und auch zum ersten Mal mit den Gen2-Autos, da hat das schon für Kritik gesorgt, weil die Strecke halt viel zu eng ist. Es quasi überhaupt keine Möglichkeit gab, jemanden zu überholen. Und auf großen Teilen der Strecke noch nicht mal 2 Autos nebeneinander fahren konnten. Das ist immer schlecht fürs Racing, sag ich mal. Ja. Und von daher aus dem Aspekt auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Was leider jetzt kommen wird, auch wenn die Hafenschikane anders ist und auch obwohl Saint-Devot anders ist, dass man jetzt irgendwelche Videos sehen wird, wo Formel E mit Formel 1 verglichen wird. Und dem kann ich persönlich überhaupt nichts abgewinnen, weil man Äpfel mit Birnen vergleicht. Ja, finde ich, ist kontraproduktiv, hat auch überhaupt nichts mit Racing zu tun. Ja? Auf der anderen Seite, wie oft hört man, dass in der MotoGP ein super Racing herrscht? Aber wenn man da mal auf der gleichen Strecke ein Motorrad im Vergleich zum Formel-1-Auto sehen würde und wo man sieht, dass die Motorräder auf eine Runde 30 Sekunden langsamer sind, das würde da keinen interessieren, aber ich glaube, bei den Formel-Rennserien untereinander hat man einen größeren Konkurrenzfaktor und es wird sicherlich die ein oder andere negative Stimme geben, dass die Formel E dann halt wirklich so viel langsamer ist.
Es ist halt unausweichlich und war auch ursprünglich ja der Grund, weshalb die Formel ihre Kurzanbindung ins Leben gerufen hat. Aber du hast gerade schon ganz richtig erklärt, warum das einfach keine gute Idee mehr ist, da zu fahren. Die Autos sind jetzt groß genug, die haben so viel Leistung, die haben so viel Wumms, die müssen auf die große Strecke. Es wurde ja überlegt, die Formel-1-Strecke so ein kleines bisschen anzupassen. Zum Beispiel in der Portierkurve hätte man noch mal eine kleine Extraschleife machen können. Aber letztendlich hätte das einfach nur einen halbwegs talentierten Video-Editor gebraucht, damit der da das eine Video anhält, die Formel ihre Schleife fahren lässt und dann halt die Videos wieder zusammenschneidet. Also das hätte keinen großen Unterschied gemacht, diese Schleife hinzuzufügen. Es wird so kommen, dass die beiden Serien miteinander verglichen werden. Obwohl man es nicht sollte. Also das sind Äpfel und Birnen und Bananen und Melonen. Komplett unterschiedliche Serien mit komplett unterschiedlichen Zielen. Naja, ist auch ein Thema für eine ganz andere Episode. Ich freue mich jedenfalls drauf, weil diese große Strecke in Monaco tatsächlich vergleichsweise luxuriös für Formel-E-Verhältnisse ist. Die ist besonders breit, die ist sogar auch ein bisschen glatter vielleicht als die Straßenkurse, die die Serie sonst so besucht. Wenn ich mich da zum Beispiel an Paris erinnere oder an Bern oder so, da ist ja immer eine ordentliche Buckelpartie gewesen. In Monaco ist der Asphalt eben so beschaffen, dass auch die Formel 1 da ganz problemlos fahren darf. Also, das ist Luxus, dass die Formel E in Monaco fährt. Und ich bin sehr gespannt darauf, was in Monaco uns alles so erwartet. Dann lass uns doch mal schauen in Vorbereitung auf den E-Prix, wann die Formel E denn auf die Strecke geht. Üblicherweise beginnt so ein Rennwochenende nach der Streckenbegehung und den ersten Presseterminen ja mit dem Shakedown am Freitag. Auch in Monaco?
Nein, in Monaco gibt's ein wenig überraschend, wie ich zugeben muss, keinen Shakedown. Warum auch immer, ich denke mal, das geht darauf zurück, dass die Straßen ja tatsächlich öffentliche Straßen sind, die tatsächlich nur für die Rennveranstaltung gesperrt werden und dass da ganz normaler Fahrbetrieb herrschen wird. Irgendwas Offizielles kommuniziert wurde zu dem Thema bislang nicht seitens der Formel E, aber ist in meinen Augen auch kein so großer Verlust. Dann muss man halt die Runde, um zu überprüfen, ob alles funktioniert, muss man halt im ersten freien Training machen. Und Das findet am Samstagmorgen um 8 Uhr statt. Also quasi haben wir zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder den in Anführungszeichen normalen Zeitplan, den wir bei den Rennen haben. 8 Uhr erstes freies Training, dann 10.15 Uhr das zweite freie Training, 12 Uhr Qualifying und 16.03 Uhr den Rennstart.
16.03 Uhr natürlich, damit die Fernsehsender ihr Programm noch umstellen können in den 3 Minuten. Man stelle sich vor, um 16 Uhr ist Fernsehsendung A vorbei und dann soll Sendung B, nämlich die Formel E, kommen. Dann schaltet man nicht direkt um Punkt 16 Uhr rüber, sondern hat noch 3 Minuten Vorlauf, um nochmal kurz die Startaufstellung zu zeigen. Das ist die Idee dahinter. Alle Trainingssessions laufen wie immer im Livestream. Und zwar bei uns auf eformel.de. Mit freundlicher Genehmigung von Pro7 Sat.1. Vielen Dank auf unserer Seite. Also alles, was es so an Zeitfahren gibt. Alle Trainings und auch alle Qualifyings, beziehungsweise das eine, im Livestream bei uns. Und wann kommt das Rennen und wo vor allem?
Ja, 16.03 Uhr ist Rennstart. Wir hatten das Thema eben ja schon. Sat.1 überträgt wieder im Hauptprogramm. Und zwar 15.30 Uhr beginnt der Vorbericht.
Okay, die brauchen also nicht die 3 Minuten Toleranz, damit sie noch auf Sendung gehen können. Die machen ein bisschen Vorberichte.
Genau, die zeigen ja auch immer noch die Höhepunkte vom Qualifying und das ein oder andere Interview im Vorfeld des Rennens wird dann noch geführt und diverse Einblicke in die Startaufstellung. Das ist schon mit ein bisschen mehr Vorlauf.
Für unsere LeserInnen und HörerInnen aus Österreich und der Schweiz gibt's natürlich weiterhin Eurosport. In Österreich kommt das Rennen bei Eurosport 1 und bei ORF 1. Wegen der Übertragung vom Formel 1 Qualifying aus Spanien startet die Übertragung, also letztere beim ORF, aber voraussichtlich mit einer Verzögerung von rund 15 Minuten. Es wird also nicht ganz live sein. Und in der Schweiz zeigt das Rennen Eurosport 2 und MySports 1. Und Eurosport 1 wiederum überträgt dann in Deutschland, Österreich und der Schweiz am Dienstagabend um 11 eine Free-TV-Wiederholung vom E-Prix. es wird ganz schön kompliziert, wenn man sich in der gesamten Dachregion alle Sendungen irgendwie zusammensuchen möchte. Ich glaube, am einfachsten ist einfach, wenn wir sagen, wir haben auch einen Live-Ticker bei uns. Guckt mal vorbei auf efurmel.de. Da sitze ich an der Tastatur und begleite jede Session, egal aus welchem Land du kommst. Da kannst du mitkriegen, was auf der Strecke so passiert. Das ist immer am einfachsten. Tobi. Wer sind jetzt die Favoriten? Es ist ja ein prall gefülltes Formel-E-Feld mit so viel Talent. Es liegt alles immer noch sehr nah beisammen, auch wenn wir jetzt Richtung Ende der ersten Saisonhälfte schreiten. Ich habe keine Ahnung, auf wen ich tippen soll.
Das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich dir auch nicht beantworten. Was ich dir allerdings beantworten kann, dass wir keine Wetterkapriolen erleben werden, so wie das in Valencia der Fall gewesen ist.
Ah, ja, zum Glück.
Es ist sonniges Wetter vorausgesagt für kommenden Samstag. Es soll aber starken Wind, teilweise sogar stürmische Böen geben. Ob und inwieweit das einen Einfluss haben wird, müssen wir leider abwarten. Das können wir aktuell noch nicht voraussehen. Allerdings trocken und annähernd gleiche Bedingungen, ja, für alle Fahrer. Monaco ist natürlich auch nicht irgendeine Rennstrecke, sondern ja, ist eine besondere Location, vor allem für den einen oder anderen Fahrer, der da seine Wahlheimat gefunden hat. Ja, beispielsweise Maximilian Günther, der ja vor kurzem nach Monaco gezogen ist. Ja, oder auch Lucas Di Grassi, der da schon längere Zeit wohnt. Und die beiden möchte ich jetzt hier auch mal so ein bisschen als Favoriten nennen. Die gehen nämlich beide, nachdem der Saisonauftakt, oder vor Auftakt kann man ja gar nicht mehr sprechen, das ist ja schon mehr als das erste Saisondrittel vorbei. Ne? Nachdem das einigermaßen in die Hose gegangen ist bei den beiden, gehen die nämlich beide in Qualifying-Gruppe 4 an den Start, haben also tendenziell die größten Vorteile, was die Track Evolution, also die Streckenentwicklung angeht, haben die besten Bedingungen höchstwahrscheinlich. Und man, denke ich, kann mit Fug und Recht behaupten, dass das Potenzial sowohl bei Audi als auch bei BMW vorhanden ist. Letzteres spätestens seitdem Jack Dennis ja das letzte Rennen gewonnen hat.
Und beide fahren ja auch um ihren Vertrag für 2022, möchte ich da mal hinzufügen, falls sie noch FE machen wollen. Klar, also Günther, gehe ich mal davon aus, dass er noch in der Formel E bleiben will. Der bewirbt sich natürlich um den Platz bei Andretti. Allerdings, jetzt wo die werkseitige Unterstützung von BMW gewissermaßen wegfällt, muss er sich bemühen, bei Andretti zu übernommen werden. Und Lucas Di Grassi, der hat seinen Arbeitgeber Audi los in der Formel E demnächst. Mal sehen, was der macht. Ich habe ihn das im Vorlauf zum Rom-EP gefragt. Er meinte, mein Plan ist ganz fest, ich höre mit der Formel E auf und mit dem Motorsport auf und fliege mit SpaceX in den Weltraum. Ob das so realistisch ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das war einfach eine genervte Antwort von den Fragen, die jetzt so früh in der Saison schon kommen. Aber man muss es ja probieren. Er könnte vielleicht auch in die Le Mans Daytona Hybrid Kategorie dann später gehen, in die Hypercars der Langstreckenweltmeisterschaft. Da hat er ja auch schon Erfahrung, also zumindest in der Langstreckenweltmeisterschaft Erfahrung. Es ist alles noch ein bisschen grau und Suppe bei Di Grassis Formel E Zukunft oder überhaupt Rennsport Zukunft. Möchte er in der Elektroserie bleiben? Wäre allerdings mal ein gutes Ergebnis überfällig. Hat ja schon kurz davor gestanden in Rom, bis dann die Antriebswelle kaputt gegangen ist. Ich stimme dir zu. Ich glaube, ich nehme mir auch Di Grassi vor, als einen, auf den ich besonders gucken werde. Ein anderer, der auch in Gruppe 4 startet, genau wie Di Grassi und Günther, ist Sebastian Buemi. Und von dem haben wir ja auch noch quasi nichts gesehen in dieser Saison. Bislang war Oliver Rowland immer klar schneller im zweiten Nissan-Fahrzeug und Buemi, der hat hier und da mal so ein Pünktchen sammeln können. In der Fahrerwertung ist er trotzdem Drittletzter. Der war mal Fünfter, das war der Fall im ersten Rom-Rennen, aber seitdem läuft nicht wirklich viel bei ihm zusammen und davor eigentlich auch nicht. Buemi, zweimaliger Rennsieger in Monaco, den habe ich auf dem Zettel. Dann kommen wir schon zu den Fahrern aus Gruppe 3. Lotterer Lynn da Costa mit einem vielleicht kleinen Vorteil im Qualifying. Was erwarten wir von denen? Ist da ein Siegkandidat dabei aus Qualifying-Gruppe 3?
Definitiv. Ja. Ich denke, alle drei haben auch in dieser Saison schon gezeigt, dass sie definitiv Podiumskandidaten oder sogar mehr sind. Und wenn alles gut läuft, dann ist da auch ein Rennsieg für jeden von den dreien drin.
Und dann ist Monaco natürlich auch noch das Heimrennen für das Team, das von Susi Wolf angeführt wird. Venturi, die fanden schon mal das Rennen so richtig gut und haben gesagt, wir stellen uns mit dem Felipe Massa aufs Podium. Als Dritter ist er, glaube ich, 2019 gewertet worden, hinter Wern. Haha, da haben wir es wieder, Thema Rennsieger und Thema einer, der noch nicht so wirklich abgeliefert hat in diesem Jahr. Abgesehen von seinem Sieg in Rom natürlich, also ich möchte ihn jetzt hier nicht kleiner machen, als er ist, aber trotzdem, der liegt in der Fahrermeisterschaft hinter René Rast, das ist nicht da, wo er sein möchte, nix gegen René Rast, auch mal, ich rede mich hier schon in das eine von einem Loch ins nächste, mal gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Erzähl mir in der Zwischenzeit lieber was zu Venturi, Tobi, was erwarten wir von denen?
Ja, Venturi, Edo Mortara ganz gut in die Saison gestartet, gesamt neunter aktuell, punktgleich mit Pascal Wehrlein, geht daher in Qualifying Gruppe 2 in den Start. Norm Nato in Gruppe 4, der hat bislang nicht so viele Punkte sammeln können. Venturi, ja, ist ein bisschen schlecht bisher davongekommen, finde ich. Die sind aktuell neunter in der Teamwertung, liegen allerdings nur 2 Punkte hinter BMW und Mahindra. Ja, das ist also ganz minimal, aber auch Porsche und Audi sind noch in Reichweite, da reden wir über maximal 10 Punkte Rückstand, da ist die Messe noch lange nicht gelesen.
Und 15 Punkte Rückstand bis auf Virgin und das sind, die sind Dritter, also weißt du, das ist das, was an der Formel E so Spaß macht, alles ist möglich, es ist eine komplette Wundertüte, während wir hier auf Monaco gucken. Mortara, der geht in Gruppe 2 an den Start und Nato, einer derjenigen in Gruppe 4. Könnte der nochmal ein Feuerwerk anzünden, wie in Rom und wie in Valencia, nur diesmal mit Erfolg gekrönt?
Ja, dann den habe ich fest auf dem Zettel, ja. Also neben Lucas Di Grassi, wir hatten ihn eben ja schon, ist Norman Nato einer der Favoriten für mich. Der Mercedes ist in diesem Jahr ein super Auto. Man sieht es ja auch in der Gesamtwertung, wo die beiden Werksfahrer auf den ersten beiden Plätzen liegen und Mercedes auch mit einigermaßen Vorsprung die Führung in der Gesamtwertung der Teams hält. Ja, Nato hat durchaus in Rom und Valencia überzeugen können. Ja, dann ist ein wenig unter Wert geschlagen worden. Ja, Samstag in Valencia ist ihm die Energie ausgegangen, wie vielen anderen auch. Ja, und Sonntag hat er tatsächlich einen kleinen Fehler sich geleistet, hat Alex Lingen kurz angeditscht, der daraufhin von der Straße gefahren ist und Nato hat eine Strafe bekommen, die ihn sein erstes Podium gekostet hat. Aber ich habe ihn auf dem Zettel und ich denke, dass mit ihm auf jeden Fall zu rechnen sein wird.
Also, Prognose. Ich sage, fast jeder könnte gewinnen. Das ist das Wunderbare an der Formel E. Das Einzige, woran wir uns so ein bisschen festhalten könnten, ist die Gruppeneinteilung. Das ist der einzige Indikator und deswegen sage ich, Di Grassi schafft aus Qualifying Gruppe 4 ganz nach vorne. Aber macht die Rechnung nicht ohne Herrn Buemi, der auch aus Gruppe 4 ganz nach vorne kommen könnte. Zumindest in Qualifying. Denn im Rennen besteht eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit davon, dass wir irgendwann mal ein Safety Car oder eine Full Course Yellow Phase erleben werden. Bislang eine 100%ige Quote in Monaco. Immer wurde irgendwas neutralisiert. Natürlich auf der Kurzanbindung. Aber trotzdem, das bedeutet, dass sich es nicht wirklich lohnen wird, die Energie in Anführungszeichen auszugeben für den Führenden, um eine kleine Führungslücke aufzubauen, denn falls das Safety Car tatsächlich auf die Strecke gerufen wird, ist die Energie verloren und der Zeitvorsprung auch. Also bin ich der Meinung, es bleibt spannend bis in die letzten 5 oder 10 Minuten und die Grassi und Buemi, die sich im Qualifying ganz sicher weit vorne aufstellen können, die habe ich dann auf meiner Liste für die Kandidaten, die eventuell zuschlagen können. Und du?
Ja, die Grassi gehe ich mit. Buemi weiß ich nicht, sehe ich nicht ganz so stark. Stattdessen, wie ich schon ansprach, Norman Nato habe ich als Podiumskandidat definitiv im Blick. Und auch Maximilian Günther, der, denke ich, sollte endlich mal ein gutes Rennen ohne irgendwelche Probleme hinbekommen und dann sein erstes Podium in dieser Saison abholen.
Und wenn ihr der Meinung seid, dass wir gerade kompletten Stuss erzählt haben, dann zeigt uns das doch einfach in unserem Leserinnen-Tippspiel auf kicktipp.de/formel-e. Da ist noch Zeit, bis zum Rennwochenende in Monaco sich anzumelden, mitzutippen, sich vielleicht einem kleinen Team anzuschließen. Und da tippen mehr als 70 Leute, glaube ich, mit in dieser Saison und auch unsere komplette Redaktion. Mal gucken, wer mehr Ahnung von der Formel E hat. Du oder wir? Ich weiß es nicht. Finden wir's raus? Anmelden auf kicktipp.de/formel-e. Apropos Dinge rausfinden. Dafür haben wir doch im E-Pod immer unsere Rubrik. Ich weiß gar nicht. Ich drück einfach schnell auf den Knopf. Mal gucken, wie sie heißt, die Republik.
Tobis Teleskop.
Ah ja, so heißt sie. Oh Gott, wie peinlich. Schnell, erzähl mir was Kluges, Tobi.
Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Maximilian Günther, wir hatten ihn eben schon, hat die schwarz-weiß karierte Flagge gegen das schwarz-weiß karierte Brett getauscht. Er hat eine Partie Bullet-Schach gegen den seit 2013 amtierenden Weltmeister Magnus Carlsen gespielt. 2 Minuten standen aber jedem der Spieler als Bedenkzeit zur Verfügung. Carlsen hat allerdings nicht selber gespielt, sondern wurde von einer KI simuliert, und zwar auf seinem Niveau, das er im Alter von 10 Jahren hatte. Aber nach nur 14 Zügen war das Spiel dann vorbei. Maximilian Günther verlor haushoch.
Ich nehm's ihm nicht übel. Wenn du gegen den angehenden, damals im Alter von 10 Jahren Schachweltmeister im Schach verlierst, dann verzeih ich dir das. Wobei sich das, glaube ich, nicht, also das liest sich schlimmer, als es ist, gegen so einen 10-Jährigen im Schach zu verlieren. Ja, klingt nicht so cool, aber ich glaube, der war doch im Alter von 10 Jahren, wenn ich das richtig recherchiert habe, auch schon so ein, also einer, der bei internationalen Turnieren mitgespielt hat und schon auf dem Weg in die Weltspitze war eigentlich. Naja. Wie sieht's mit deinen Schachkenntnissen aus, Tobi?
Oha.
Hättest du bestanden gegen Magnus Carlsen im Alter von 10 Jahren?
Bestimmt nicht. Eventuell hätte ich gegen Maximilian Günther bestanden. Ich habe tatsächlich mal 1 Jahr in der Schach-AG gespielt. Das ist allerdings das ist schon so lange her. Damals hatte die Jahreszahl noch ein 19 vorne. Also ich glaube, wie gesagt, das ist 8. oder 9. Klasse müsste das gewesen sein. Lange her.
Ja, 1929 beim Grand Prix in Monaco und dann 9 Jahre später noch ein bisschen mehr im Scheiner Schach AG. Naja.
Ja, so ungefähr.
Dann gucken wir mal, was du aus deiner Bildungslaufbahn mitgenommen hast, Tobi.
Oha.
Grid Dummies heißt unser Formel E-Quiz. Und in jeder E-Pod-Episode haben Tobi und ich eine kleine Quizrunde vorbereitet mit Fragen zum elektrischen Motorsport. Die stellen wir uns gegenseitig und ihr dürft Punkte mitzählen und natürlich eurerseits mitraten. Und dann sehen wir mal, wer am meisten über die Formel E weiß. Ich würde gern mit einer Frage heute anfangen zu Maximilian Günther, den du gerade ja schon im Teleskop hattest. Der ist Wahlmonegasse seit neuestem, aber eigentlich kennt er das Fürstentum ja schon seit ein paar Jahren, sogar schon mit der Formel E. Der ist damals beim letzten Rennen 2019 an den Start gegangen. Aber weißt du noch, welches rennverändernde Ereignis passiert ist, als er in Monaco fuhr?
2019 für Dragon?
Mhm. In anderen Worten, was ist Maximilian Günther passiert im Monaco April 2019?
Ich meine, er wäre ausgefallen, und zwar ziemlich zeitgleich mit Edo Mortara als eigentlich erster Fahrer im Rennen. Ist das für dich ein rennveränderndes Ereignis?
Ah, doch, komm, ich gebe dir den Punkt. Das ist für mich ein rennveränderndes Ereignis, weil er dabei für die einzige Full Course Yellow gesorgt hat im ganzen Rennen.
Ah, okay, ja gut.
Das geht
gut, dann ja. Okay. Schön. Ein Punkt. Tobi, Thema Punkte. alle Fahrer haben in der Formel E in dieser Saison Punkte geholt. Die Abstände sind jedoch so knapp, dass ein Fahrer mit nur einem einzigen richtig guten Tag sehr, sehr viele Positionen machen kann. Wie wir jetzt bei Jake Dennis in Valencia gesehen haben. Mal angenommen, Norman Nahto, der aktuell 23. und Vorletzter ist, liefert in Monaco eine ähnliche Leistung wie Jake Dennis in Valencia ab und er erzielt das Punktemaximum von 30 Punkten. Auf welchem Platz der Gesamtwertung läge er dann bestenfalls?
Ui. Also Norman Nato, der hat schon ein paar Mal gepunktet. Der hatte ja beim letzten Mal sein Podium verloren und wurde deswegen Fünfter. Hat deswegen 10 Punkte mitgenommen. Ob der jetzt anderswo noch Zähler mitgenommen hat, weiß ich nicht. Macht also 10 plus 30, macht 40 Punkte. Das bedeutet, der muss so in der Gegend von den Fahrern, die ich vorhin so runtergemacht habe, Wern und Rast sein. Die, glaube ich, Anschluss an die Top 5 haben. Ich weiß es nicht. Tippe allerdings mal darauf, dass Nato sich mit einem 30-Punkte-Ergebnis auf Gesamtposition 6 verbessern könnte.
Norman Nato hat, bevor er 10 Punkte in Valencia geholt hat, schon vorher einen Punkt gesammelt, als er die Gruppenphase gewonnen hat im Qualifying.
Aha.
Daher liegt er aktuell bei 11 Punkten. Mit 30 Punkten käme er auf 41.
Ja.
Und das wäre aktuell tatsächlich Platz 5 in der Gesamtphase.
Och, Mist, aber auch.
Nah dran.
Ach. So viel möglich in der Formel. Ich finde das immer großartig. Na gut, dann bleibt's weiterhin bei einem 1:0 für dich. Vielleicht kriegst du den zweiten Punkt gleich mit der nächsten Frage. Es soll um Vancouver gehen. Die wollen in den Formel-E-Kalender für die nächste Saison. Und wir haben ja schon oft über kanadische PolitikerInnen geredet in unserem E-Pod. Weißt du denn noch den Namen der Ratsabgeordneten, die sie jetzt maßgeblich für diese Bewerbung von Vancouver verantwortlich zeichnete?
Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin.
Tja. Nee.
Sorry, das habe ich mir jetzt nicht gemerkt.
Dabei steht das groß im Artikel. Sarah Kirby Young heißt sie.
Hätte ich aber auch nicht erraten.
Na gut, na gut. Okay, dann bleibt's bei deiner Führung von 1:0.
Meine nächste Frage dreht sich auch wieder um den Monaco E-Prix. Und zwar ist es Sebastian Buemi gewesen, der da bei den ersten 3 Austragungen, die es bislang gegeben hat, 2 Rennsiege erzielt hat und damit der erfolgreichste Fahrer im Fürstentum ist.
Mhm.
Die Frage, die ich für dich habe, welche Nation erzielte denn bislang die meisten Podestplätze in Monaco?
Oh, Backe. Das könnte natürlich immer noch die Schweiz sein. Wenn Buemi da schon mal 2 Podestplätze sicher hatte, dann brauchen wir bestimmt noch was.
Er hat 2 Siege geholt.
Ja, ich habe nicht davon
gesprochen, dass er 2. Okay, gut.
Aber ehrlich gesagt, wer soll denn sonst noch aufs Podium gefahren sein? Edo Mortara war zu selten auf dem Podium. Da ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, relativ klein, dass das ausgerechnet in Monaco so war. Brasilien könnte sein mit Massa und Di Grassi. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Es können natürlich auch Frankreich sein. Die hatten ja in den ersten Formel-E-Jahren so einige Piloten. Ich habe leider keine Ahnung mehr, wer abgesehen von 2019 sonst so auf dem Podium stand. Glaube aber, dass vielleicht Lucas Di Grassi 2-mal auf dem Podium stand und Felipe Massa ganz sicher 1-mal auf dem Podium stand. Und deswegen sage ich, Brasilien ist die Nation.
Okay, auf dem Podium standen, die du nicht genannt hattest, tatsächlich einmal Nick Heidfeld.
Aha, Oliver Rowland fällt mir noch ein.
Oliver Rowland stand 2019 auf dem Podium.
Ja.
Und es gab noch einen Fahrer, den du nicht genannt hast, der auf dem Podium stand, nämlich Nelson Piquet Jr.
Ein Brasilianer.
Ein Brasilianer, und damit ist Brasilien richtig mit insgesamt 4 Podien.
Ja, großartig.
Cool. Punkt für dich.
1:1. Und jetzt die Entscheidungsrunde. Es geht bei mir um die Pure ETCR. Die bereiten sich mit Nachdruck auf ihren Saisonstart im Juni vor und haben mit der FIA ja jetzt auch schon beschlossen, dass sie ab nächstem Jahr dann als FIA E-Touring World Car World Cup an den Start gehen werden. Schön griffiger Name, wie ich finde. Apropos an den Start gehen. Wie heißen denn die 4 Fahrer, die der Hersteller Hyundai kürzlich für dieses Jahr in den Cockpits bestätigt hat?
Ja, Tom Chilton ist der eine. Mhm. Dann gibt's tatsächlich jemanden mit dem Namen Filippi, allerdings nicht Luca, sondern John, glaube ich.
Ja.
Dann, ganz witzig, den Namen weiß ich deshalb, weil die Kollegin, die den Artikel geschrieben hat, die Autokorrektur noch drin hatte und deshalb eine interessante rechtschreiberische Variante des Namens genannt wurde, nämlich Farfus, Augusto Farfus, Brasilianer.
Ja.
Und ich glaube, der letzte, den konnte ich mir auch merken, weil er ähnlich ausgesprochen wird wie ein zweifacher Formel-E-Champion, nämlich Vernet.
Ja.
Jean-Karl, nicht Jean-Erik.
Der Vorname stimmt sogar auch. Vollkommen richtig, Tobi. Alle vier mitten rein ins Schwarze. Boah. Dein zweiter Punkt.
Yeah. Geil.
Bonusfrage. Ja. Welche Beziehung hat einer dieser vier Fahrer zur Formel E? Gibt keinen Bonuspunkt, aber vielleicht kriegst du raus, dass Tom Chilton der ältere Bruder
von Max Chilton.
Von Max Chilton ist. Aber den meinte ich ja gar nicht. Kommando zurück. Ich habe an Charles Pic gedacht, sein Teamkollege. Guck mal, da haben wir doch eine Brücke. Tom Chilton ist der Bruder von Max Chilton, der mal Teamkollege war von jemandem, der viermal in der Formel E gestartet ist. Oder sowas. Okay, gut, ja.
Übrigens für den Vorgänger vom Neo-Team.
Genau.
Unter anderem.
Next EV. Ach, schön. So, schnell mit deiner Frage weiter, damit die Blamage von mir jetzt nicht so lange hier im Raum steht.
Wie steht's denn aktuell?
Ich glaube, es steht 2-1 für dich.
Oh, 2-1 nach Punkten für mich. Wo wir beim Thema Punkte sind, 1000 Punkte in der Formel E hat bislang noch kein Fahrer geschafft. Bei den Teams sieht das aber anders aus. Meine Frage an dich. Welche Teams könnten mit einem guten Ergebnis in Monaco ebenfalls zu dem exklusiven Club von Teams mit mehr als 1000 Punkten gehören?
Ei. Also heißt das, es gibt schon einen Club mit Teams mit über 1000 Punkten?
Ja.
Das wären dann bestimmt Edams und Abt, beziehungsweise Audi. Ich glaube, die gehören schon zum Club dazu. Es könnte...
Ja, ist richtig.
Ich habe kurz überlegt und an Dias Tachita gedacht, die immerhin zweimal die Teammeisterschaft gewonnen haben. Aber die haben auch 3 Saisons weniger bestritten. Oder 2? 3, ne? 3 Saisons haben die weniger bestritten als andere. Oh, es könnte auch Mahindra sein, die hier und da mal einen Erfolg hatten, aber hier und da mal auch ganz schlecht waren. Ich glaube, ich sag trotzdem Tachita. Ich glaube, die waren von Anfang an relativ gut dabei und stehen kurz vorm Durchbruch in die Tausender. Ist es denn nur ein Team, bevor ich hier einlogge, ist es denn nur ein Team, was jetzt in Monaco die Tausender durchbrechen könnte? Weil wenn es 2 sind, könnte auch Jaguar dazugehören.
Ja, es sind 2 Teams. Es sind nicht 2 Teams. Ja, es ist ein Team.
Okay. Ja, dann Tachita.
Also, Jaguar steht aktuell bei 425 Punkten.
Okay.
Die müssen schon verdammt viele Punkte in Monaco holen, bis das geht. Also es geht rechnerisch nicht. DS Tachita steht aktuell bei 943 Punkten.
Das sieht nicht gut aus.
Das heißt, mit einem Sieg und einem zweiten Platz kämen nochmal 43 dazu. Dann wären sie bei 986. Pole Position, Gruppenphase gewinnen und schnellste Runde 991. Geht sich leider nicht aus. Die richtige Antwort wäre Virgin gewesen.
Ja, mir ist es gerade eingefallen.
997.
Mir ist es gerade eingefallen, dass Virgin ja auch noch dabei ist seit Anfang an und immer erfolgreich war. So ein Mist aber auch.
Das tut mir sehr leid, Tobi.
Na gut, dann bleibst
du bei 2. Den Punkt kann ich dir nicht geben.
Nee, hast auch recht, den kannst du mir wirklich nicht geben. Dann gewinnst du 2-1 vor Monaco Epri. Wie fühlt sich's an, Wirtz?
Großartig. ich bin so stolz. Ich möchte dem Sieg meinem Teamkollegen widmen.
Ich fühle mich ja jetzt bestens vorbereitet auf den Monaco Epri. Hab natürlich auch vorher schon die Textvorschau geschrieben, die dann im Lauf der Woche kommt. Aber ich hab Bock. Du auch?
Auf jeden Fall. Tobi, wenn du die Textvorschau geschrieben hast, gibt's denn wieder irgendein Tier?
Es gibt noch kein Tier, nee. Ich kann aber noch ein Tier hinzufügen in unsere Fast-Fact-Rubrik. Ich wollte nur nicht wieder die Nationaltiere rausholen. Das war doch in Monaco Igel, Hase und steht sogar in unserer Rennvorschau. Igel, Hase und Waldmaus. Und ich habe in der Vorschau damals geschrieben, in unserer beliebten Rundenzeiten-Rubrik würde das tierische Triumvirat bei der Höchstgeschwindigkeit durchaus respektable Rundenzeiten von 15 Minuten 8 der Igel, 1 Minute 31 der Hase und 8 Minuten 9 die Maus erlaufen. Damals allerdings auf der Kurzanbindung. Müsste ich jetzt nochmal flott umrechnen auf die Grand-Prix-Strecke, kann ich aber nicht so schnell.
Na wunderbar. Weißt du, was ich gerade beim Googlen von Nationaltier Monaco entdeckt habe? Dass der Staat Monaco tatsächlich kleiner ist als das Tempelhofer Feld.
Hast du auch in unserer Vorschau gelesen, wa?
Nee, das nicht, aber das ist einer der Links, der bei der Suchmaschine meiner Wahl kommt, wenn man Nationaltier Monaco eingibt.
Ja, das kann dran liegen, dass im gleichen Artikel, wo ich die Nationaltiere von Monaco beschrieben habe, auch beschrieben habe, dass Monaco mit einer Gesamtfläche von 2 Quadratkilometer nur annähernd halb so groß, Zitat, wie der gesamte Flughafen Tempelhof ist.
Das habe ich aber tatsächlich.
Steht im gleichen Text drin.
Das habe ich tatsächlich woanders gefunden.
Alles zu finden auf eformel.de. Wo finden wir dich heute Abend? Ist jetzt Feierabendzeit, oder?
Auf dem Sofa.
Ach so, ich dachte in den Clubs von der Eifel.
Ach so, genau, richtig. In der Eifel ist es ja nicht so wie überall anders auf der Welt, dass hier alles geschlossen ist. Nein, nein, hier zieht man sich die FFP2-Maske an und geht dann in die Clubs.
In Tobi. Diesem Sinne, Tobi. Vielen Dank fürs Dabeisein.
Manchmal denke ich echt bei dir.
Vielen Dank fürs Dabeisein.
Ja, immer
wieder. Schöne Woche dir, schönen Feierabend. Und dann viel Spaß uns allen beim Monaco-E-Prix.
Alles klar, mach's gut. Ciao.
Mach's gut. Ciao.